HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen. Das Jahr 2019 war in Deutschland das drittwärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881. Das geht aus der Jahresbilanz hervor, die nun der Deutsche Wetterdienst in Offenbach vorgelegt hat. Am wärmsten durchschnittlich gesehen war es in diesem Jahr in Frankfurt und in Köln. 12,3 Grad betrug dort die Durchschnittstemperatur. Zum Vergleich, die jährliche Durchschnittstemperatur in Deutschland liegt bei 8,2 Grad. Wolfgang Hetfleisch mit den Einzelheiten.
2019 passt in den Trend. Wenn Andreas Friedrich die Jahre heraussucht, in denen die durchschnittliche Temperatur in Deutschland am höchsten war, dann muss der Sprecher des Deutschen Wetterdienstes nicht weit zurückschauen.
Wir haben 9 der 10 wärmsten Jahre alle in dieser jetzt zu Ende gehenden Dekade gehabt und das ist schon kein Zufall mehr. Hier kann man sagen, die Klimawärmung in Deutschland ist auf der Überholspur.
Die Trockenheit im vergangenen Jahr war nicht so extrem wie im Dürrejahr 2018. Dafür wurde ein neuer Hitzerekord aufgestellt. In Lingen im Emsland kletterte das Thermometer am 25. Juli auf 42,6 Grad. Das ist der höchste je in Deutschland gemessene Wert. Die Hitzewelle Ende Juli war insgesamt rekordverdächtig. Die Temperatur stieg an 23 Messstellen auf 40 Grad oder mehr. Auch das ist in diesem Umfang ein Novum, seit die Daten regelmäßig erhoben werden. 2019 reiht sich ein in ein Jahrzehnt, in dem es fast durchgehend zu warm war. Meteorologe Friedrich spricht von einem klaren Trend.
Diese Tendenz ist wirklich ungebrochen, sodass wir davon ausgehen können, wenn wir uns in 10 Jahren unterhalten, dass wir wahrscheinlich dann wieder 8 oder 9 Rekorde neu aufgestellt haben. Also dieser Klimatrend wird sich nach allen jetzigen Erkenntnissen fortsetzen, denn der Klimazug hat sich beschleunigt.
Auch ausbleibender Regen war 2019 ein Problem. Die Zahlen des Deutschen Wetterdienstes zeigen das aber nicht auf Anhieb. Die Niederschlagsmenge lag deutschlandweit nur knapp unter dem langjährigen Mittelwert. Das liegt nach Angaben von Andreas Friedrich aber vor allem daran, dass es seit September fast überall im Land kräftig geregnet hat.
Der August und der Sommer und auch das Frühjahr, die waren immer noch erheblich zu trocken und haben sich dann angereiht an dieses trockene Jahr 2018, wo ja die Defizite gar nicht aufgeholt worden sind im letzten Winter. Und das hat im Sommer 2019 eben zu dramatischen Auswirkungen, zum Beispiel in den Wäldern geführt, in der Landwirtschaft geführt. Denn diese Trockenheit über viele, viele Monate, die hat sich bis in den August fortgesetzt.
Die Folgen für die Natur waren gravierend. Der Boden als Wasserspeicher konnte den Verlust aus dem Dürrejahr 2018 nicht ausgleichen. Viele Bäume sind im Sommer regelrecht verdurstet. Schädlinge wie der Borkenkäfer hatten leichtes Spiel. Besonders trocken ist es 2019 in Teilen von Thüringen und Sachsen gewesen. Hitze und Trockenheit sind aber nicht die einzigen Auffälligkeiten beim Blick aufs Deutschlandwetter der vergangenen 12 Monate. Einige Stürme fielen ungewöhnlich heftig aus, vor allem im Sommer. Glaubt man Andreas Friedrich, dem Mann vom Deutschen Wetterdienst, könnte das in Zukunft noch schlimmer werden.
Man hat auf der einen Seite die Trockenheit und die Hitzewellen. Auf der anderen Seite, wenn es dann mal zu Kaltfronten kommt, zu Tiefdruckgebieten, die dann im Sommer reinkommen, dann wird es extremer werden, was den Niederschlag angeht. Stärkere Tornados sind ein Thema, Sturmböen. Das ist so ein kleiner Vorgeschmack auf das, was wir wohl in den nächsten Jahrzehnten erleben werden.
Das sagten alle Klimasimulationen beim Deutschen Wetterdienst übereinstimmend voraus. Und die Experten in Offenbach sind sich sicher, auch Superstürme sind eine Folge der Erwärmung.
Reporter Wolfgang Hetfleisch zur Jahresbilanz des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach. 2019 war das drittwärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881. Und die warmen Temperaturen, die bleiben nicht ohne Folgen, denn auch für den Wald in Hessen war das Jahr 2019 ein Horrorjahr. Denn noch nie ging es den Bäumen so schlecht wie in diesem Jahr. Die Gründe dafür sind vielfältig: Hitze, Trockenheit, Käfer, Pilze. Die Bäume in Hessen sind geschwächt und anfällig. Doch Hessens Förster kämpfen dabei quasi gegen Windmühlen, denn zurzeit können sie nur verhindern, dass die Lage noch schlimmer wird. Sie müssen warten, bis sich der Wald wieder erholt hat und bis dahin kann es Jahre und Jahrzehnte dauern. Reporter Rainer Janke mit der Jahresbilanz für den Hessischen Wald.
Dem Hessischen Wald geht es schlecht, sehr schlecht. 2 Jahre Trockenheit und Hitze haben den Bäumen zugesetzt. Grund zur Sorge auch bei Michael Gerst, dem Leiter des Landesbetriebs Hessen-Forst.
Solange ich mich erinnern kann, sowas habe ich noch nicht erlebt. Nach 2 Jahren Dürre und diesen Vitalitätsschwächen in den Bäumen mit solchen Schäden, das hat es noch nicht gegeben.
Sturmschäden, Borkenkäferbefall, Pilzbewuchs, die hessischen Förster und Waldarbeiter kämpfen an vielen Fronten. Und sie alle eint eines, es ist ein gefühlt aussichtsloser Kampf, sagt Karl-Gerhard Nassauer. Der Leiter des Forstamtes in Jesberg im Schwalm-Eder-Kreis erlebt das jeden Tag vor Ort beim Gang durch seine Wälder.
Wenn man sich das genau anschaut, in die Kronen hineinschaut, dann sieht man halt dort sehr viele Bereiche, wo keine Belaubung mehr ist. Nun war nicht nur das Sommerhalbjahr extrem trocken, sodass die Wasservorräte im Boden vollkommen aufgebraucht waren, sondern leider war auch der Winter zu trocken, sodass die leeren Bodenwasserspeicher auch nicht aufgefüllt worden sind.
Das wiederum sorgt für ideale Bedingungen für Schädlinge. Denn sind die Bäume durch die Trockenheit geschwächt, hat der Borkenkäfer leichtes Spiel, weiß Hessen-Forstchef Michael Gerst.
Die Borkenkäfer haben sich stark vermehrt, weil auch schon die Ausgangspopulation sehr hoch war. Also das war ein Schaden in einem nicht gekannten Ausmaß.
Im Wald kämpfen Männer wie Revierförster Michael Hickmann tagtäglich gegen Buchdrucker, Kupferstecher und Co.
Es wurde im Frühjahr dann sehr schnell sehr warm, auch lange trocken. Und das ist etwas, was den Borkenkäfer sehr begünstigt. Hier insbesondere den Buchdrucker, den größten, für uns entscheidenden Borkenkäfer.
Forstamtsleiter Nassauer führt mich derweil an einen Holzlagerplatz am Waldrand. Da, wo eigentlich Edelholz verkauft wird, liegen derzeit tausende von abgestorbenen Fichtenbaumstämmen.
In diesen Stämmen sind eben auch Borkenkäfer noch drin, ne, und versuchen deswegen, das Holz so schnell wie möglich aus dem Wald zu bekommen.
Inzwischen sind aber nicht nur die Fichten vom Borkenkäfer befallen, auch die Laubbäume wie etwa die Buchen leiden unter der Trockenheit. Die Folge, immer mehr dieser Laubbäume sind von Pilzen befallen, sagt Gerst.
Durch die Witterung ist es dazu gekommen, dass eben die Bäume so geschwächt waren, dass die Pilze dann im Grunde beste Verbreitungs- und Vermehrungsbedingungen hatten. Und im Grunde haben wir damit gerechnet, allerdings hat das Ausmaß uns schon erschreckt.
Diese pilzbefallenen Laubbäume sind inzwischen auch eine Gefahr für Waldbesucher. Denn die Gefahr, dass plötzlich abgestorbene Äste hinabstürzen, steigt.
Man kann solche Bäume beispielsweise daran erkennen, dass die Rinde am gesamten Stamm aufplatzt. Dann ist immer Gefahr im Verzug und es wird nicht empfohlen, sich da in diesem Bereich der Bäume aufzuhalten.
Keine Frage, dem hessischen Wald muss geholfen werden. Und dafür stehen inzwischen auch 200 Millionen Euro Soforthilfe bis 2023 zur Verfügung.
Dem hessischen Wald geht es sehr schlecht. Das Jahr 2019 hat ihm stark zugesetzt. Die Gründe sind unterschiedlich: Hitze, Trockenheit, Käfer, aber auch Pilze haben den Wald geschwächt. Reporter Rainer Janke war das mit der Jahresbilanz für den hessischen Wald. Das neue Jahr steht vor der Tür und im neuen Jahr ändert sich für Millionen Menschen eine ganze Menge. Auch für die Verbraucher zum Beispiel. Zum Jahreswechsel verändern sich zum Beispiel die Renten, die Flugpreise oder auch das Bahnfahren. In vielen Bereichen gibt es Änderungen und wir haben unsere Reporterin Jutta Nieswand gefragt, was sich denn 2020 alles so tut.
Tatsächlich einiges. Fangen wir mal mit dem Lohn an. Zum neuen Jahr steigt nämlich der Mindestlohn. Und zwar von 9,19 Euro auf 9,35 Euro pro Stunde, also um 16 Cent. Und auch der Mindestlohn für Azubis wird erhöht, auf mindestens 515 Euro monatlich im ersten Lehrjahr. In den folgenden Jahren wird er dann Schritt für Schritt weiter angehoben. Außerdem steigen die Rentenbezüge, wenn auch erst im Juli, im Westen um 3, im Osten um 4%. Bei der Sozialhilfe und beim Arbeitslosengeld steigen die Sätze ebenfalls und die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung, die sinken.
Es gibt also mehr Geld in einigen Bereichen. Wo kommt denn finanziell noch was obendrauf?
Ja, auch für Kinder gibt's da gute Nachrichten. Im kommenden Jahr wird der Unterhaltsvorschuss angehoben, ebenso der Kinderfreibetrag, und auch Trennungskinder bekommen mehr Geld, denn die neue Düsseldorfer Tabelle tritt mit Jahresbeginn in Kraft. Und dann gibt's ja noch das Wohngeld, das steigt auch, und zwar für etwa 660.000 Haushalte. Damit sollen die steigenden Mietpreise kompensiert werden. Allerdings werden gleichzeitig die Strompreise angehoben und auch Fliegen wird teurer, denn die Luftverkehrssteuer wird im April angehoben. Das werden die Airlines voraussichtlich zum Teil an die Kunden weitergeben. Dafür sollen Bahntickets billiger werden. Die Mehrwertsteuer sinkt hier nämlich von 19% auf 7%. Diese Mehrwertsteuersenkung, die trifft im Übrigen auch auf Hygieneprodukte zu und auch auf E-Paper, Zeitschriften und Bücher.
Jetzt haben wir uns den Bereich Geld angeschaut, aber nicht nur dort ändert sich was, oder?
Nein, auch im Bereich Gesundheit ändert sich etwas. Da startet im März nämlich die Impfpflicht gegen Masern. Das heißt, für Eltern, bevor ihr Kind in einer Kita oder Schule aufgenommen wird, müssen sie diesen Impfschutz nachweisen. Entweder mit einem Impfausweis, mit dem gelben Untersuchungsheft oder mit einem ärztlichen Attest. Wer sich im Übrigen nicht an die Impfpflicht hält, der muss mit einem Bußgeld von bis zu 2.500 Euro rechnen.
HR-Inforeporterin Jutta Nieswand war das mit wichtigen Änderungen für die Verbraucher ab dem 01.01.2020. Der 30.12.2019, das ist der 200. Geburtstag von Theodor Fontane. In vielen Unis und Schulen werden die Werke des Schriftstellers noch gelesen, Effi Briest zum Beispiel oder Irrungen, Wirrungen. Doch schon Tucholsky war der Meinung, dass Fontanes Texte angestaubt sind. Hat Fontane heutigen Studenten überhaupt noch irgendetwas zu sagen? Diese Frage könnte man sich stellen. Oder ist sein Werk doch eher verstaubt? Studenten der Literaturwissenschaft an der Uni Kassel beschäftigen sich gerade in einem Seminar mit Fontane. Und Reporter Jens Wellhöner hat sie dabei beobachtet.
Irrungen, Wirrungen. Über Fontanes Roman muss Julian Arnold heute ein Referat halten. Der junge Mann trägt ein modisches Hemd und sieht gar nicht so aus, wie sich viele vielleicht einen Bücherwurm vorstellen, der heutzutage noch Fontane liest. Fontane? Altbacken? Der Student ist da ganz klar.
Nein, Fontane hat ja eine Thematik gewählt, die absolut genial ist und absolut zeitlos ist.
Auch Kevin Schmidt stimmt dazu, auch wenn ihn Fontane früher eher abgeschreckt hat.
Das erste Mal Fontane gelesen habe ich auch in der Oberstufe, glaube ich. Das war 2016. Da als Schüler habe ich mich, um ehrlich zu sein, halt noch nicht so wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt. Aber mittlerweile finde ich auch wieder das Werk sehr gut lesbar und auch die Thematik und alles drum und dran ziemlich interessant.
Das freut auch den Seminarleiter. Nils Lehnert ist 35 und schon lange großer Fontane-Fan.
Aber ich gebe frei heraus zu, dass ich Fontane nach wie vor immens gerne lese. Und ich glaube auch, dass Studierende da noch einiges lernen, entdecken, vielleicht richtig angeleitet auch wertschätzen können.
Nils Lehnert hat sich Irrungen, Wirrungen ausgesucht, denn dieser Roman sei besonders zeitlos. Fontane beschreibt darin Lene, eine junge, sehr selbstbewusste Frau. Sie verliebt sich als Bürgerliche aus dem einfachen Volk in einen Adligen, eine uneheliche Beziehung und dann auch noch über die Standesgrenzen hinweg. Die Gesellschaft des 19. Jahrhunderts war schockiert. Fontane war ein sehr fortschrittlicher Autor,
der beispielsweise durch Irrungen und Wirrungen dann auch vom Adel geschnitten worden ist. Also diese grässliche Hurengeschichte, Zitat, wie die zeitgenössische Kritik sagte, kam nicht sonderlich gut an.
Im Fontane-Seminar an der Uni Kassel meldet sich eine junge Muslima zu Wort. Sie erzählt, dass in konservativ-islamischen Familien auch heute noch Frauen nichts zu sagen haben, wie auch im Deutschland des 19. Jahrhunderts. Ungerechtigkeit gab es vor 130 Jahren genau wie heute, sagt auch Studentin Elisabeth Volland.
Und auch heute gibt es eben noch eher die Arbeitergesellschaft, die eben einen Großteil der Bevölkerung ausmacht. Aber dann gibt es auch 1% der reichen Leute, die schon eher an der Spitze stehen.
Theodor Fontane, der für unterdrückt Partei ergreift. Das gefällt den Studierenden. Er gilt als Pionier des Realismus. Für Seminarleiter Lehnert ist sein Werk quasi das Gegenteil von Fake News.
Denn in Zeiten, wo man sich auf nicht mehr sehr viel verlassen kann, wird Fontane ganz neu, glaube ich, wieder wertgeschätzt, indem er authentisch eine Realität abbildend fast wieder gerne gelesen wird. Das ist mein Eindruck.
Fontanes Sprache wirkt zwar heute altbacken, doch seine Themen sind zeitlos. Darin sind sich Dozent und Studierende einig. Der Schöpfer von Effi Briest und Irrungen, Wirrungen hätte sich wohl gefreut.
Der 200. Geburtstag von Theodor Fontane. Studenten der Literaturwissenschaft an der Uni Kassel beschäftigen sich gerade mit dem Schriftsteller in einem Seminar. Reporter Jens Wellhöner hat darüber berichtet. Und das war der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Die Sendung, die finden Sie auch als Podcast im Internet auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek.